Jesus, wenn wir jetzt dein Wort betrachten, so möchten wir dich einladen, komm mit deiner Gegenwart hierher. Ich möchte dich bitten, öffne meinen Mund, dass ich das rede, was du möchtest. Öffne unsere Herzen, dass wir das hören, was du möchtest. Mach uns bereit, dich zu empfangen, mach uns bereit, dein Wort in uns aufzunehmen, dass es Frucht bringt. Amen. So, jetzt haben wir Premiere hier. Ich weiß nicht, bin ich laut genug zu hören? Wunderbar, dann habt ihr mir ja heute freie Hände gegeben. Wahrscheinlich, weil ich immer so rumtanze. Ja. Was sind wir? Gottes Kinder. Was sind wir noch? Erlöste. Was sind wir noch? Amen. Hat noch jemand etwas dazu beizutragen, was wir sind? Erben. Ja. Gerechte. Wunderbare Wahrheiten. Wunderbare Wahrheiten. Was wir noch sind, ist, wir sind berufene Jünger. Und der Vers, den ich am Anfang setzen möchte, ist aus Lukas 6. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Er ist Jesus. Und er blieb über Nacht im Gebet. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot. Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Er und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus dem ganzen jüdischen Land und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umtrieben wurden, die wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft aus von ihm und er heilte sie alle. Ich finde diesen Vers, diesen Abschnitt hammermäßig toll. Aus vielen Gründen. Zum einen, da beruft er seine Jünger und betet vorher 24 Stunden oder mindestens 12 Stunden die Nacht halt durch. Ja? Und dann, obwohl das ja so eine große Geschichte ist, geht er zum Alltag über und fängt seinen Dienst an und heilt und befreit und erlöst. Wir Menschen haben die Tendenz, eine Sache uns anzugucken. Wir konzentrieren uns auf etwas und dann ist das erstmal groß für uns. Was war das Größte für Jesus? Sein Dienst an uns. Und weil er merkte, alleine ist das ja auch gar nicht zu schaffen. Und ich will mich vervielfältigen. Ich will Jünger haben, die mir nachfolgen, hat er 12 in einen engeren Kreis berufen. Und Andreas war dabei. Ja, so kann's gehen, Andreas, ne? Wenn wir uns die Jünger anschauen, tja, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch diese Auswahl getroffen hätte, oder? Hättest du jemand erwählt, von dem du weißt, dass er dir hinterher verraten wird? Oder hättest du jemand erwählt, der unscheinbar ist? Guckt uns doch mal das Neue Testament an. Wer von diesen 12 Jüngern wird denn wirklich erwähnt? Die meisten kommen mit 1, 2, 3 Sätzen im ganzen Neuen Testament davon. Und mehr ist gar nicht zu hören. Unscheinbar. Erinnert mich irgendwie an mich. Vielleicht erinnert sich an dich. Wer nimmt uns denn schon wahr? Aber Gott hat uns wahrgenommen. Und er hat durch den Heiligen Geist den Impuls gegeben zu Jesus, ich möchte den Andreas haben. Und dann so unterschiedlich. Da war ja der Matthäus, der war ja ein Zöllner. Das heißt, er pakierte mit den Römern. Er hat sogar Steuern für die eingetrieben. Und dann war Simon, der Zelot. Der bekämpfte die Römer. Ja, wie kann ich denn zwei in ein Team packen, die total unterschiedlich sind? Der eine, der kämpft und der andere, der kuschelt. Ja? Jesus hat's gemacht. Schau dich doch mal um. Wer sitzt denn heute neben dir? Wer sitzt vor dir? Wer sitzt hinter dir? Hast du dir die Leute ausgesucht? Ja, weil ihr euch schon kennt. Ja, aber ganz ehrlich, gibt's nicht manchmal Leute, die neben uns sitzen, die vor, die hinter uns sitzen, wo wir sagen, naja, gut, er ist halt auch hier. Ja, dann lassen wir 12 gerade sein. Ja, aber so herzlich oder richtig, ein Stück Wegs mit ihm zu gehen, vielleicht mit ihm zusammenzuarbeiten in einer Kleingruppe, in einem Dienstbereich der Gemeinde, da hätten wir uns manchmal andere ausgesucht. Und gerade das ist das Spannende, dass Jesus uns so zusammenstellt, wie wir sind. Und dass er dann sagt, und nun, macht was draus. Macht was draus. Geht hin. Wisst ihr, das Schöne ist, so wie er seine 12 Apostel durch vorbereitendes Gebet berufen hat, hat er eigentlich dich und mich auch durch vorbereitendes Gebet berufen. Denn bevor er ans Kreuz ging und für deine und für meine Sünden starb, hat er gebetet. Auch die Nacht durch. Und das Ende des Gebets war, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das Resultat des Gebets war, dass du und ich heute Erlöste sind. Also auch durch Gebet herausgerufene vom Sohn des Höchsten. Alle, wie wir miteinander hier sind. Halleluja. Ich finde, Gott hat echt Humor. Wie er manchmal Gemeinden zusammenstellt, da hat Gott echt Humor. Der sagt, hey, das klappt, ich bin überzeugt, arbeitet zusammen, wirkt miteinander. Ich möchte am Anfang heute mal einen herausrufen, ganz besonders, lass uns doch mal Simon den Zeloten betrachten. Bei den Zeloten handelt es sich nicht um eine religiöse Partei, wie es die Pharisäer oder die Sadduzäer waren. Man kann sie eher mit einer politischen Bewegung vergleichen. Die Zeloten der damaligen Zeit waren die Guerillas-Bewegungen der heutigen Zeit. Den Feinden Nadel steche. Ja, richtig, ja. Die Chihuahuas, jetzt komme ich auf den Namen nicht drauf. Chihuahua ist ja eine Stadt in Mexiko. Genau. Der heutigen Zeit. Die Hauptquelle die uns in der heutigen Zeit noch von dem Zeloten berichtet, ist der Josephus Flavius, der römische Geschichtsschreiber. Und er sagt ganz klar, dass die Römer sie als Räuber bezeichnet haben. Also Jesus beruft einen Räuber. Schon mal hammermäßig. Ja? Es gibt wenig Stellen im Neuen Testament, die klar machen, dass Simon eben zu den Zeloten gezählt wurde. Ob noch während der Zeit, als er mit Jesus ging, oder ob das davor war, schweigt es. Aber das Reich Gottes ist voll mit komischen Gestalten. Wenn ich denke an das große Werk, das wir in Lüdenscheid haben, ja, und als er seinen Dienst angefangen hat, hat er Haschisch und Drogen genommen, bis ihn Gott rausgeführt hat. Gott ist da gnädig. Und ich weiß nicht, vielleicht war der Simon noch Zelote in seinen ersten Monaten, als er mit Jesus ging. Man liest auf jeden Fall in der Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, Lukas 6 darüber, und aber auch in Markus 3 und Matthäus 10, dort wird die entsprechende aramäische Bezeichnung, dass er Kanaeus war, also entsprechend zu den Zeloten genannt. Der Name Zelot kommt eigentlich aus dem Griechischen Zelotes und bedeutet ins Deutsche übersetzt Eiferer. Gemeint ist ein Eifer um Gott, der die Triebfeder der zelotischen Aktionen war. Josephus berichtet, dass die zelotische Bewegung aus dem Widerstand gegen den Zensus erwuchs, den die Römer in Samaria, in Judäa und in Idumäa durchführten. Die haben 6 nach Christus diese ganzen Gebiete unter das Prokurat von Rom gestellt, diese Fremdwörter immer, also unter den Herrschaftsbereich, und haben dann diese 3 Gebiete zusammengefasst in dem Wort Judäa. An der Spitze des Widerstands stand ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, der Judas, und der Priester Zadok. Und meistens haben die Anhänger der Zeloten sich in dem Landstrich Galiläa aufgehalten. Interessant, aus Galiläa kommt ja auch Jesus von Nazareth. Nazareth liegt in Galiläa. Es gab gemäßigte Zeloten, es gab aggressive Zeloten. Die Gruppe der Sikaria, vom Namen abgeleitet von Sika, das bedeutet lateinisch Dolch, das waren die, die sehr aggressiv waren. Die haben schon mal den einen oder anderen, der nicht ihrer Meinung war, auch gnadenlos abgestochen. Da merkt man also, das ist schon eine echt radikale Gruppe gewesen. Nach dem Verständnis der Zeloten duldet Gott in seiner Königschaft über Israel keine anderen Könige neben sich. Hallo, ich sage das nochmal. Nach dem Verständnis der Zeloten duldet Gott als König von Israel keine anderen Könige neben sich. Das ist doch jetzt für unsere Begriffe eine hehre, eine edle Vorstellung. Gott ist König und Gott soll König bleiben, oder? Da würden wir sofort unterschreiben. Vielleicht nicht die Leute zu erdolchen, aber dass Gott König ist, würden wir gegenzeichnen. Umkehr zu Gott und zu seinen Weisungen ist dann damit untrennbar verbunden mit eine Aufkündigung des Gehorsams gegen irdische Herrscher. So das Denken der Zeloten. Das heißt, ich verweigere mich dem, was der irdische Herrscher sagt, einschließlich Eintreibung der Steuern. Und jetzt kommt's noch schlimmer. Im Verhältnis zu den Römern gewann dieses Thema noch viel mehr Brisanz, denn nach römischem Rechtsverständnis ging alles Land, das die Römer erobert haben, in den Besitz Roms über. Und die ehemaligen Besitzer haben es nur zur Verwaltung bekommen, und dass sie es verwalten durften, dafür mussten sie Steuern zahlen. Das heißt, das Land, ihr Land, das Gott ihnen als Erbe zugeteilt hat, war nicht mehr ihr Land. Und aus diesem Hintergrund verstehen wir den Eifer der Zeloten. Warum sie so darauf aus waren. Es hat uns doch Gott versprochen. Es ist doch unser Land, es ist doch unser Erbe. Und dieses Erbe ist unveräußerlich. Jetzt magst du dich fragen, was hat die Geschichte der Zeloten denn mit unserer Gemeinde zu tun? Ja? Aber Paulus stellt den Zusammenhang her und wir lesen in 1. Korinther 12, 31, eines der Kapitel über die Geistesgaben. Wir haben 1. Korinther 12, die Geistesgaben, dann kommt 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe und dann nochmal 1. Korinther 14 mit den Früchten des Geistes, Gaben des Geistes. Ich finde das interessant, dass die eingebettet sind in der Liebe. Ja? Also die Liebe ist in der Mitte, Ausrichtung. Aber er sagt hier in 1. Korinther 12, 31, eifert aber nach den höheren Gnadengaben. Und im Griechischen ist dieses Wort eifert genau das Wort Zelotes. Der Paulus war ja nicht so ein Ungebildeter wie ich. Der war ja ein richtiger Gelehrter. Der saß ja bei den klügsten Köpfen der damaligen Zeit und hat studiert. Und in seiner Art als Akademiker zu sprechen, die manchmal für uns auch das Lesen seiner Bücher so schwierig macht, hat er diese Wortwahl ganz bestimmt nicht zufällig getroffen. Er hat sie ganz bewusst eingesetzt. Zelotes, eifert, wie die Zeloten, nach den höheren Gnadengaben. Radikal. Eifert, dass euch das Erbe, das Gott euch verheißen hat, nicht verloren geht. Wann gibt's ein Erbe? Wenn einer stirbt. Wer ist gestorben? Unser Herr. Was hat er uns als Erbe hinterlassen? Den Heiligen Geist. Das greift Paulus hier mit diesen Worten auf. Eifert nach den Gnadengaben. Eifert noch eurem Erbe. Ich habe einfach so oft den Eindruck, wir sitzen in unseren Gemeinden da und sagen, Gott, mach mal was. Mach mal was. Dann werde ich wahrscheinlich auch mal mitgehen. Nee, Gott sagt, du, ich, wir sollen was machen. Wir sollen eifern. Wir sollen Zelotes nach diesen Gnadengaben. Aha. Die Frage ist, eifern wir nach den Geistesgaben? Sind wir bereit, wirklich danach zu streben, so wie die Zeloten radikal waren? Oder begnügen wir uns damit, die Geistesgaben in unserer Gemeinde einfach zu akzeptieren? Sind sie da, ist gut, wenn nicht, heute hat der Geist nicht so gesprochen. Wo will Gott uns hineinführen? Ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, wir sind Gottes Erbe. Jetzt kann man diesen Satz zweifach verstehen. Die eine Deutung ist, du bist Gottes Erbe. Das heißt, du kriegst das, was Gott gehört. Die andere Bedeutung ist, du bist Gottes Erbe. Das heißt, was mir gehört, kriegt Gott. Und ich glaube, wir müssen diese beiden Dinge gemeinsam betrachten. Gott, was willst du denn? Ich kann dir doch gar nichts geben. Stimmt das? Kann ich Gott gar nichts geben? Doch, kann ich. Oh, so viel. So viel. Was hast du denn? Hast du ein Fahrrad? Christel? Hast du nicht mehr. Okay. Aber Schuhe hast du, mit denen du läufst. Ja. Gott sagt, gib mir deine Schuhe. Er sagt, womit soll ich denn dann laufen? Barfuß, im Winter ist hier kalt. Gott sagt, gib mir deine Schuhe. Und irgendwann gibst du Gott deine Schuhe. Du bist Gottes Erbe. Und weil Gott gnädig ist, gibt er dir die Schuhe wieder. Poliert, gestriegelt, neue Sohlen drunter. Und sagt, da hast deine Schuhe wieder. Aber denk dran, sind meine Schuhe. Ich stelle sie dir zur Verfügung. Ich möchte auch, dass du die benutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Und diese Geschichten könnten wir jetzt ausweiten. Hast ein Auto? Ja, gib mir dein Auto. Hast einen Ehepartner? Gib mir deinen Ehepartner. Aber Gott, bin doch mit dem verheiratet. Ja, gib ihn mir. Kriegst ihn wieder, aber behandle ihn gut. Ja? So, wir sind Gottes Erbe und auf der anderen Seite, wir sind Gottes Erbe. Wir dürfen auch auf der anderen Seite all das kriegen, was er hat. Wir vergessen oft nur, dass dieser Satz in dieser doppelten Betonung auch für uns gilt. Das Positive daran, wenn wir das doppelt sehen, ist, es ist eine fantastische Wahrheit. Da steckt so viel Kraft, so viel Power für unseren Alltag drin. Epheser 1, 11 bis 14, Gott hat uns, mit Ausnahme vom Gerhard und von der Pia und, nein, steht da nicht, Gott hat uns, alle. Alle, die heute hier sind, alle, die irgendwann vielleicht mal diese Predigt hören, alle. Seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er hat alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt. Er hat uns doch von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen und wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für unsere vollständige Erlösung, weil wir sein Eigentum sind. Und das soll alles zum Ruhme seiner Herrlichkeit beitragen. Epheser 1, 11 bis 14 aus der guten Nachricht. Hallo? Der Heilige Geist als Anzahlung, ja klar. Richtig herrlich, das wissen wir alle, wird's erst, wenn wir zu Hause sind. Lass mich das mal ganz profan ausdrücken. Was ist denn jetzt unser Erbe, das wir in Besitz nehmen sollen? Ja, ich möchte es nochmal wiederholen. Was ist denn unser Erbe, für das wir eifern sollen? Für das wir Zelotes sollen? Was bekommen wir? Nun, im Normalfall bekommen die Kinder alles, was den Eltern gehört. Gut, in Deutschland ist es noch so geregelt, wenn es ein bisschen viel ist, dann kriegt der Staat auch noch was ab. Ja. Wird wahrscheinlich kein von uns passieren. Aber alles ist alles. Was gehört Gott? Alles gehört Gott. Alles. Wir könnten jetzt in jeden Bereich reingehen. Lass uns nur mal in den Kosmos reinschauen. Die Forscher sagen, dass es in unserem Universum, und das ist ja noch gar nicht so sicher, ob es nicht noch Paralleluniversen gibt, aber in unserem Universum gibt es circa 70 Trilliarden Sterne. Das ist eine 7 mit 22 Nullen dran. Wenn du die jetzt durch die jetzige Weltbevölkerung von ungefähr 7 Millionen teilst, heißt es ganz eindeutig, wie viele Sterne kriegst du? 10 Billionen Sterne gehören dir. Das ist eine 1 mit 13 Nullen. So, warum sage ich das? Ich will euch einfach aufzeigen, da ist ein Reichtum, den wir nicht kapieren, den wir überhaupt nicht begreifen. Und wir haben gerade nur die Sterne angeschaut. Soll ich auch noch sagen, wie viele Ameisen die gehören? Ein unendlicher Reichtum. Gott ist so groß und ihm gehört alles. Und außerdem, er kann immer noch Materie machen, wenn er will, oder? Er kann immer noch sagen, es werde und es wird. Und Gott will all sein Eigentum an seine Kinder vererben. Er wird nichts zurückhalten. Römer 8, Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird er nicht zusammen mit seinem Sohn euch auch alles andere schenken? Gott hat das Teuerste gegeben, was er hat, seinen Sohn. Natürlich wird er uns auch das Kleinere geben, alles andere. Gott hat sich selbst verschenkt. Was nutzt uns die Materie, wenn der Schöpfer selbst da ist? Der Geber ist doch immer wertvoller als die Gaben, oder? Der Schöpfer ist größer als die Schöpfung. Wenn meine Mama mir mein Lieblingsgericht gekocht hat, dann mochte ich das, aber noch lieber hatte ich meine Mama. Oder? Wenn dein bester Freund mit dir was spielt, ein Spiel, das du gerne magst, dann magst du das Spiel, aber noch mehr magst du deinen besten Freund, weil er sich Zeit nimmt für dich, alles. Eine Person ist immer kostbarer und schöner als die Dinge, die sie uns gibt. Wie haben wir das pervertiert in unserer Gesellschaft? Wenn du mir nicht das gibst, was ich will, dann will ich auch nicht mehr. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist unser Geschenk, unser Erbe. Wir lesen von den Gnadengaben des Geistes. Das sind die Gaben, die mit dem Geschenk des Heiligen Geistes uns zur Verfügung stehen, weil es unser Erbe ist. Prophetie oder Weissagung, Römer 12. Zungenrede, Auslegung von Zungenrede, Krankenheilung, Wundertaten, Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, die Möglichkeit zu lehren oder zu predigen, zu verkündigen, die Möglichkeit zu leiten, Hirtendienst, Seelsorge zu machen, Evangelisation gehört auch zu den Gnadengaben, Gebet, Ermahnung, Geschenke für uns. Jetzt muss ich schon wieder beten. Na, wenn Christel allein ist, fällt der Gebet aus. Das ist ja gut. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Ja, natürlich kommen wir zum Gebet zusammen. Aber manchmal wäre es einfach schöner, zu Hause auf der Couch zu liegen. Es ist eine Gnadengabe. Es ist ein Geschenk. Es ist unser Erbe, weil im Gebet verändern wir was. Passiert was. Krankenheilung ist ein Geschenk. Evangelisation. Etwas, was der Heilige Geist uns geben möchte. Neben den ganzen Gnadengaben kommt ja noch der Obstsalat des Heiligen Geistes dazu. Ja, die Früchte des Geistes. Aber es sind so viele, sage ich mal, das ist der Obstsalat. Ja? Du, meine Frau und ich machen gerade so ein bisschen Low-Carb-Diät. 3 Kilo habe ich schon, ich hoffe, ihr merkt's. Und da essen wir dann auch Obstsalat, weil der Fruchtzucker, der schadet nicht. Ja? Aber Kohlenhydrate, die schaden, wenn du abnehmen willst, ja. Aber dieser Fruchtsalat des Geistes, das ist ja ganz was anderes. Ich gehe jetzt da nicht drauf ein. Über die Früchte des Geistes wird ja auch viel mehr gepredigt als über die Gaben des Geistes. Aber die Frucht des Geistes ist Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Ich brauche nicht mehr explodieren. Braucht keine Tassen mehr zerschmeißen. Liebe. Güte. Enthaltsamkeit. Die Früchte des Geistes helfen, dir ein besserer Mensch zu sein. Du darfst den ganzen Obstsalat genießen. Ja? Dein Erbe. Unser Erbe. Was für ein Erbe. Wisst ihr, jetzt taucht die Frage auf, was sollen wir tun? Eine Predigt sollte immer diese Frage stellen, was sollen wir tun? Denn bei einer Predigt geht es nicht darum zu unterhalten, oder? Es geht auch nicht darum zu informieren, sondern es geht darum zu transformieren, etwas umzuwandeln. Eine Predigt soll etwas verändern, etwas ins Handeln bringen. Und mit dieser Predigt möchte ich, dass wir Eiferer, Zeloten werden, um unser Erbe in Besitz zu nehmen. Wo hast du Mangel? Welche Frucht des Geistes ist nicht so besonders groß am Baum deines Lebens? Ist es vielleicht die Banane der Geduld? Dann eifere darum. Welche Gnadengabe ist nicht so stark ausgeprägt? Die Gnadengabe der Evangelisation? Dann eifere darum. Es ist dein Erbe. Der Petrus hat gepredigt. Tausende haben zugehört. Und was haben sie am Ende gefragt? Was sollen wir denn jetzt tun? Das Handeln. Was sollen wir denn jetzt tun? Tut Buße, war die Antwort von Petrus. Selbst Jesus ruft uns in Matthäus 28 in dem uns so bekannten Missionsbefehl auf. Lehret sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Es heißt also nicht nur hier, es heißt hier und hier und hier. 1,66, glaube ich, bin ich jetzt noch groß. Ich war mal 1,67, aber man schrumpft ja, wenn man alt wird. 1,66 sollen ihm folgen, und zwar mit Eifer. Mit Eifer, weil wir ein reiches Erbe haben. Ich glaube, dass Jesus den Simon bewusst gewählt hat. Die Kirchengeschichte sagt sehr wenig über ihn. Aber was wir wissen ist, dass er wohl mit Bartholomäus wahrscheinlich zusammen nach Indien gegangen ist zum Missionieren. Das braucht Mut, so weit wegzugehen. Das braucht Herausforderung. Gott wusste, der hat Mut. Wenn er zu Hause schon gegen die Feinde kämpft, dann wird er nicht schlapp machen. Es gibt tolle Legenden über den Simon, den Zeloten, was ihm so alles passiert ist. Wie viele Wundertaten er getan hat in der Kirchengeschichte. Ich möchte da gar nicht drüber eingehen. Ich möchte nur darauf noch einmal sagen, es war eine bewusste Entscheidung, ihn zum Apostel zu machen. Gott hat sich bewusst für dich entschieden. Die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist uns nicht zieht, können wir nicht seine Kinder werden. Jeder von euch wurde durch den Heiligen Geist gezogen, hinein in die Nachfolgeschaft, hinein in das Erbteil. Unsere Aufgabe ist, andere davon zu unterrichten, dass sie erben können, dass sie Erben sind. Wenn du einen kennst, der noch nicht in die Erbschaft Gottes eingetreten ist. Radikal dranbleiben. Mit Liebe eingebettet. Sanftmut, Geduld. Die Früchte des Geistes. Ich möchte dich auffordern, nimm dein Erbteil in Besitz. Kämpfe darum wie die Zeloten. Und gib die Gaben und die Früchte des Geistes nicht an den Feind ab. Wenn Gott Gnade schenkt, will ich, wenn ich das nächste Mal komme, vertiefen die Gaben des Geistes. Ich habe den Eindruck, Gott möchte diese Gemeinde in diesem Bereich neu erwecken. Und die letzte Predigt war vielleicht auch schon vorbereitend. Wenn ihr sie nicht mehr im Kopf habt, Jens hat die ganz bestimmt noch irgendwo. Aber glaube ich, Gott möchte uns vorbereiten auf etwas, das er uns neu hineinführen möchte in unser Erbteil. Hinein in eine Kraftwirkung, wie wir sie schon lange nicht mehr gekannt und gesehen haben. Der Heilige Geist wirken kann in uns. Ich wünsche es mir so sehr. Ich wünsche, dass er hier anfängt. Dass er hier anfängt. Wir preisen den Vater. Es gibt so viele Zwischenstationen, wie der Heilige Geist wirken kann. Die werden wir vielleicht auch alle mal betrachten. Das Wichtigste ist die Entscheidung, ich kämpfe um mein Erbteil. Und das nehmt heute mit. Amen.